Hey, ich habe mich so gefreut, euch heute zu sehen. Das ist schon, wenn man hereingekommen ist, war so eine besondere Atmosphäre und Stimmung da. Es ist einfach toll. Es ist so schön, wenn wir zusammenkommen können als Geschwister und miteinander da Zeit verbringen dürfen in Gottes Gegenwart. Ich glaube, das ist was ganz Kostbares und was ganz Besonderes, das uns manchmal gar nicht so bewusst ist. Kannst du mir das eine Bild an die Wand werfen? Versteht ihr Deutsch? Braucht ihr Übersetzung? Geht's? Okay. Sonst, Ismail, hilfst du vielleicht ein bisschen mit. Gut. Kennt jemand diese Dame da? Wir waren jetzt auf einer Hochzeit. Und da läuft mir diese Dame über den Weg und fragt mich, kennst du mich noch? Und dann habe ich mich daran erinnert, dass sie vor 2 Jahren einmal bei uns in der Gemeinde war. Und nach dem Gottesdienst ist sie nach vorne gekommen und hat gesagt, sie muss mir was sagen. Und dann hat sie mir gesagt, sie empfindet so stark Gottes Gegenwart, dass sie und seine Reden, sie könnte eigentlich den ganzen Gottesdienst nur heulen können. Und sie hat so stark den Eindruck, dass Gott ihr sagt, dass gewaltige Durchbrüche für diese Gemeinde da sind, dass Gott seinen Segen ausgießen wird über diese Gemeinde, dass wir dranbleiben sollen und Gott den Weg bahnen wird. Und ich finde Gott so genial. Weißt du, da gehst du auf so eine Hochzeit irgendwo und dann schickt dir Gott jemand über den Weg, der dich wieder dran erinnert. Hey, da gibt's eine Verheißung Gottes, auf die wir stellen dürfen und die wir in Anspruch nehmen dürfen. Und Gott hat schon viele Verheißungen auch gegeben, über einzelne Personen, aber auch über die Gemeinde. Und an die Dinge, sagt der Herr, sollen wir ihn immer wieder erinnern. Leidet er an Alzheimer? Ich meine, bei dem Alter wäre das vielleicht... Vergisst er Dinge? Vergisst Gott Dinge? Kann er sich nicht mehr erinnern? Er sagt uns diese Dinge, damit wir uns dran erinnern und dass sie uns wieder bewusst werden, weil sie in uns dann Glaube erzeugen. Die Bibel sagt, das prophetische Wort ist wie ein Anker für die Seele, die hineinreicht bis ins Allerheiligste. Weil zwischen dem Wort und der Erfüllung ist ja oft auch einiges an rauf und runter. Und darum gibt Gott uns ein prophetisches Wort, das wir uns drauf stellen können. Und das sollen wir auch tun. Es war wirklich eine spezielle Hochzeit. Am Tag der Hochzeit hat sich auch noch jemand bekehrt dort. Wir haben ein gutes Gespräch gehabt. Und ich denke, es ist wirklich eine neue Zeit, wo Gott Dinge hervorbringt. So, wenn du Dinge spürst, dann tu sie einfach. Wenn du den Geist Gottes wirken spürst, dann mach's einfach. Just do it. Und wart nicht und du wirst überrascht sein, was Gott alles tut und was er macht. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass wir in eine neue Zeit auch hineinsteuern, speziell im Sinne, wo der Heilige Geist an Herzen wirkt, sodass sie sich öffnen für Gott und für Gottes Reden. Glaubst du das auch?
Amen.
Amen. Amen. Gut. Wir starten ja heute mit einer neuen Serie. Wer hat schon mal ein Lagerfeuer gemacht? Einige. Beim Lagerfeuer, da geht man her und stellt so kleines Futzelholz zusammen. So ganz kleine, dünne Späne, vielleicht nur ein bisschen Papier oder irgendwas. Und dann hast du ein Streichholz. Und wenn du diese Fläche entlang reibst, dann entsteht ein Funke. Und dieser Funke bringt dieses Streichholz zum Brennen. Und da muss man noch sehr aufpassen am Anfang, dass ja nicht der Wind bläst und dass es wieder ausgeht. Und dann zündest du dieses Lagerfeuer an und dann beginnt es da so ein bisschen zu knistern und ganz fast noch nicht sichtbar. Und dann gibt man größeres Holz dazu und irgendwann brennt ein riesen Lagerfeuer, das man kaum mehr löschen kann. Und dann gibt man Steine ringsum, weil wenn man da nicht das eingrenzt, dann kann sich das auf einmal ausbreiten und dann wird es zum Waldbrand und dann ist es im Natürlichen nicht mehr so lustig. Aber genau das ist vor 2000 Jahren geschehen. Mit einer kleinen Gruppe hat Jesus Christus begonnen, ein Feuer anzuzünden. Und zuerst wollte es nicht so richtig brennen. Die Apostel waren so immer wieder zwischen total begeistert und völlig verzweifelt in den 3 Jahren, wo sie mit Jesus Christus zusammen waren. Es beruhigt mich übrigens unheimlich, auch als Leiter. Selbst wenn du mit Jesus zusammen bist, kapierst du nicht immer alles und hast deine Herausforderungen. Das sieht man so deutlich bei den Aposteln. Und da darf man dann auch ein bisschen entspannt sein, muss nicht immer alles richtig machen. Und dann beginnt dieses Feuer in den Herzen von diesen Aposteln zu brennen und geht auf diese 120 übrig. Da fällt dann der Heilige Geist und dann beginnt es sich auszubreiten in ganz Jerusalem und stockt ein bisschen in Jerusalem und dann kommt Verfolgung und die Leute müssen aus Jerusalem fliehen und es beginnt sich in Samaria zu verbreiten und dann beginnt es in der ganzen Welt einen Brand zu entfachen und es brennt immer noch. Glaubst du das? Auch heute brennt das Feuer Gottes in dieser Welt. Jeden Tag kommen zehntausende Menschen zum Herrn. Öffnen ihr Herz, finden inneren Frieden. Und ich glaube, dass auch dass Gott Österreich, Deutschland, Schweiz, unseren Kontinent neu vorbereitet, um dieses Feuer neu auszugießen über unserem Land. Die Apostelgeschichte, und wir gehen dann noch kurz auf das Büchlein ein, das du auf deinem Stuhl hast. In der Apostelgeschichte, von der Zeitlinie her, sehen wir, dass das Alte Testament zu Ende gegangen ist mit Maleachi. Das ist der letzte Prophet im Alten Testament und dann war 400 Jahre Stille. 400 Jahre hat Gott nichts, wird schon zu Einzelnen geredet haben, nehme ich an, aber nichts, was irgendwie mit dem Volk Gottes so geschehen wäre, dass es in Wort Gottes Aufzeichnung gefunden hätte oder darüber berichtet. 400 Jahre waren nichts und dann kommt dieser gewaltige Tag, wo Jesus Christus geboren wird. Gewaltig für uns, für ihn wahrscheinlich sehr herausfordernd, wie wir heute schon gehört haben, weil er sein Gottsein für dich und für mich aufgegeben hat, bereit war, auf diese Erde zu kommen, Gott, und dann Teil von seiner eigenen Schöpfung zu werden, die ja damals gar nicht so gut beieinander war, diese Schöpfung, und da hereinzukommen und das alles auszuhalten. Und dann haben wir diese 30 Jahre, wo Jesus Christus auf dieser Erde ist, und du hörst eigentlich kaum was von ihm, ein paar kurze Berichte mit 12, wo er in den Tempel geht. Sonst hörst du nichts und dann mit 30 Jahren beginnt er 3 Jahre auf dieser Erde zu dienen. Die Leute jubeln ihm zu, denken, er ist es, und dann fängt er an, Dinge zu erzählen, wo sie denken, jetzt spinnt er, und hauen wieder ab. Das, was wir nämlich feiern, das Abendmahl da, wer nicht mein Blut trinkt und mein Fleisch isst, und keiner konnte was anfangen. Dann stirbt am Kreuz, die Jünger sind völlig verzweifelt, denken, alles ist aus, alles ist vorbei. Sie haben aufs falsche Pferd gesetzt. Sie haben gedacht, er ist dieser Messias und jetzt ist er tot. Und dann nach 3 Tagen steht er wieder auf und für 40 Tage wandelt er auf dieser Erde, erscheint den Aposteln, erklärt ihnen das Reich Gottes. Sie haben immer noch vieles nicht kapiert. Erscheint, lesen wir im Korintherbrief, über 500 Leuten, die ihn gesehen haben. Wir reden hier nicht von Geschichteln. Wir reden von Tatsachen. Es war damals keine Frage, ob dieser Jesus Christus auferstanden ist, weil wenn so viele Leute ihn gesehen haben, mit ihm geredet haben, ihm begegnet, ja. Und dann fährt er auf in den Himmel. Und dort setzt die Apostelgeschichte an. Sie führt das weiter, was in den Evangelien geschrieben wurde und beschäftigt sich damit, was sich entwickelt in der Gemeinde für die nächsten 30 Jahre. Ungefähr einen Zeitraum von 30 Jahren beschreibt die Apostelgeschichte. Geschrieben hat sie der Lukas. Wer war der Lukas? Es war ein nicht-jüdischer Arzt, er war kein Jude. Und er hat auch, was hat er noch geschrieben? Das Lukas-Evangelium. Die Apostelgeschichte setzt dort an, wo das Lukas-Evangelium aufhört. Und der Lukas war bekannt dafür, dass er einen sehr genauen Bericht, Tatsachenbericht geschrieben hat. Wenn wir die Evangelien anschauen, dann sehen wir, dass der Matthäus das Evangelium geschrieben hat, um die Juden abzuholen. Er erklärt die Geschlechtsregister und wie Jesus abstammt von David und so weiter. Und damit die Juden das kapieren. Wir haben den Markus, der sich auf das Übernatürliche fokussiert in seinem Evangelium. Es gibt in keinem Evangelium so viele Wundererzählungen wie bei Markus. Wir haben den, wen haben wir noch?
Johannes.
Genau. Den Johannes. Und der Johannes geht da mehr so von der theologischen Seite heran. Er beschreibt sehr viel über Gott und über dieses Wort. Und am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Total toll, wie er da das beschreibt, was da drin steckt. Das Wesen von Gott, von Jesus, vom Evangelium. Und der Lukas ist eben der, der das so recht genau aufzeichnet, damit die Leute verstehen, was da geschehen ist. Die Apostelgeschichte endet sehr abrupt. Darum nimmt man an, dass der Lukas wahrscheinlich noch ein drittes Buch schreiben wollte, aber nicht mehr dazugekommen ist oder was auch immer der Grund war dafür. Und wir wollen jetzt miteinander diese Apostelgeschichte durchgehen. Das ist eine kleine Herausforderung, weil es sind doch 28 Kapitel, da werden wir eine Weile dran sein. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns nicht nur immer wieder nur mit Predigten und einzelnen Versen auseinandersetzen, sondern wirklich mal so ein ganzes Buch miteinander durchgehen. Und weil die Apostelgeschichte so umfangreich ist und sehr viel auch mit uns zu tun hat, weil sie eben genau die Leute beschreibt, die Jesus danach gefolgt sind, die auf einmal Herausforderungen gehabt haben, die tolle Wunder erlebt haben mit ihm, aber auch Riesenverfolgung, Tod und so weiter, wie Gemeinden entstanden sind, wie es drunter und drüber gegangen ist in Gemeinden, dass der Paul sich schon die Hände zusammengeschlagen hat und gedacht hat, um Himmels Willen, was machen die mit dem Evangelium, was ich ihnen gelehrt habe. Aber trotzdem immer wieder auch dieses Vaterherz hat sie auferbaut, sie stärkt und dem Heiligen Geist vertraut, dass er da hineinwirkt. Die Apostelgeschichte ist ein Buch des Heiligen Geistes. Nichts geschieht dort ohne den Heiligen Geist. Und er ist es, der diese unglaubliche Expansion möglich macht. Nach 30 Jahren waren schon 30 Nationen erreicht, ohne Internet, ohne Flugzeug, ohne Auto, ohne Eisenbahn, sondern zu Fuß, mit Pferden, mit Eseln, mit Schiffen. 30 Nationen. Es ist erstaunlich, wenn wir das anschauen miteinander. Ganz kurz noch zu dem Büchlein. Ihr findet dort die einzelnen Kapitel. Und bei den Kapiteln ist hinten immer was dran. Da kann man so Gedanken und Predigtnotizen dazu schreiben. Dann haben wir so drei Dinge: Kopf, Herz und Hand. Und das sind so drei Fragen, die wir uns stellen wollen oder die du dir auch stellen sollst. Kopf heißt, was lerne ich aus diesem Kapitel? Was sagt mir das? Was ist das, was ich da lese? Das Herz hat damit zu tun, was empfinde ich, spricht der Heilige Geist zu mir. Was spüre ich, wenn ich das Wort Gottes lese, will ich ja nicht Information. Hoffentlich, oder? Wenn ich das Wort Gottes lese, dann will ich Begegnung, Beziehung. Ich will, dass Gott zu mir spricht, dass der Heilige Geist zu mir spricht in dem, was ich lese. Darum sagt der Apostel Paulus, das Evangelium ist nicht ein Evangelium der Worte, auch. Es ist aber ein Evangelium der Weisung der Kraft Gottes. Und das ist auch immer wieder gut, wenn man, bevor man so ein Kapitel liest, einfach den Heiligen Geist einlädt und sagt, hey, Heiliger Geist, komm du, zeig du mir Dinge auf. Lass mich Dinge verstehen. Und dann wirst du sehen, dass es nicht nur Informationen da sind, sondern manche Dinge dich förmlich anspringen. Mir passiert das immer noch. Ich habe jetzt wirklich ja schon in den letzten 20 Jahren und mehr viel gelesen in der Bibel. auch die Bibel schon öfters durchgelesen. Und dann denke ich mir immer wieder, das gibt's ja nicht. Wieso ist mir das nicht aufgefallen? Habe ich das überlesen? Habe ich das übersehen? Weil der Heilige Geist immer wieder so spezielle Dinge, die mit dir zu tun haben, herausnimmt und dir ins Herz legt. Und dazu ist dieses Herz da. Also lies es auch mit diesem offenen Herzen, nicht nur um zu lernen. Und das Dritte ist noch die Hand. Was tue ich damit? Wie setze ich es um? Was bedeutet das für mich heute, für mein Leben? Was kann ich machen damit? Wenn da über Vergebung drin geschrieben steht, dann ist es gut, um in sich hineinzuhören und zu sagen, gibt es Leute, denen ich vielleicht vergeben sollte? Gibt es noch Verletzungen in meinem Herzen, die da sind und die ich Gott hingeben und hinlegen soll? Und viele, viele andere Dinge. Kopf, Herz und Hand. Es wäre auch toll, wenn ihr die Kapitel schon immer im Vorfeld einmal durchlesen würdet. Ihr könnt gerne mir auch Fragen dazu schicken, die ich dann in die Predigt einbauen werde, sofern ich sie beantworten kann. Sonst stelle ich sie euch. Und wir haben auch eine Facebook-Gruppe, die heißt Zeit zu zweit. Das ist eine geschlossene Gruppe, wo man sich anmelden muss und die nicht öffentlich da ist. Und die ist dazu da, dass jeder so seine Gedanken, wenn du was liest an dem Kapitel, dann spricht dir was an, dann post es doch, ermutige jemand damit. Schreib hinein, wow, heute ist mir das einfach total aufs Herz gefallen. Das hat so zu mir gesprochen, das hat mich total auferbaut oder was auch immer, oder Zeugnisse oder was. Okay? Also es sollte eine geschlossene Gruppe sein. Ich habe vorgestern eine Dokumentation über Facebook angeschaut. In der Zwischenzeit bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das alles so geschlossen ist, ja, wie Sie sagen. Aber wir haben ja nichts zu verheimlichen. Die Botschaft darf hier rausgehen, oder? Gut. Die Themen, mit denen wir uns beschäftigen werden, sind so Dinge wie der Heilige Geist, die frühe Gemeinde, wie haben die zusammengelebt, was haben sie getan, was haben sie für Herausforderungen gehabt. Es geht um theologische Dinge, es geht um die Strukturen der Gemeinde, wie haben die denn funktioniert miteinander. Es geht um erfüllte Verheißungen im Alten Testament, es geht um die Missionierung der Juden und der Heiden, der ganzen Welt. Im Alten Testament geht es nämlich immer nur um die Juden, hauptsächlich. Obwohl man dort auch schon immer wieder sieht, dass Gott sagt, ihm liegt die ganze Welt am Herzen, aber der Fokus ist immer das Volk Gottes. Und das ist auch der Grund, und das lesen wir auch in der Apostelgeschichte, warum die auf einmal solche Probleme gehabt haben, wo der Petrus zum Cornelius gegangen ist und sie haben gesagt, wie kannst du? Was hat das mit den Heiden zu tun? Das ist unser Gott. Und ähnliche wichtige Fragen, die da drin sind. Es geht vor allem um zwei Personen, nämlich den Petrus im Kapitel 1 bis 12, Vers 3. Und dann vom Kapitel 13 geht es um den Paulus, wie er sich bekehrt, seine Missionsreisen und was Gott daraus gemacht hat. Kannst du mir mal die Apostelgeschichte 1, Vers 8 an die Wand werfen? Das ist so der Schlüsselvers in der Apostelgeschichte. Wo es heißt, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Ich glaube, das ist jetzt aus der neuen Genfer Übersetzung herausgenommen. Das ist der Schluss vom Lukas-Evangelium. Am Ende sagt Jesus Christus zu ihnen, geht nach Jerusalem, bleibt dort, bis Gott was tut, nämlich euch den Heiligen Geist sendet. Und dann habt ihr die Kraft und Power und dann könnt ihr hinausgehen und meine Zeugen sein bis an die Enden der Erde. Hat jeder eines? Okay, gut, dann steigen wir ein. Noch ein letzter Gedanke von diesem Vers. Ihr werdet meine Zeugen sein. Es ist echt erstaunlich. Im ersten Jahrhundert habe ich gesagt, nicht in den ersten 30 Jahren, im ersten Jahrhundert wurden 30 Nationen erreicht. Und weißt du, dass das Evangelium in Ägypten zum Beispiel, in Afrika, in Äthiopien, in Libyen, in Mauretanien, Marokko, das ehemalige, oder das jetzt Marokko, Tunesien, in Asien zum Beispiel, das Evangelium war früher in Afghanistan, China und Indien, bevor es bei uns im deutschsprachigen Raum war. Da war das Evangelium schon verbreitet. Es ist dann durch Verfolgung und so weiter teilweise wieder zurückgegangen. Aber man muss sich das einmal vor Augen führen. Der ganze Norden von Afrika, da waren blühende, große Zentren. Kyrene, Alexandrien, auch Antiochien, jetzt dort, wo Syrien ist. Das waren so richtige, fast wie Rom dann später geworden ist. So Zentren vom Glauben und wo gewaltig viel passiert ist. Gut, liebe Zilli, lesen wir das erste Kapitel miteinander.
Die Ankündigung des Heiligen Geistes. Lieber Theophilus, in meinem ersten Buch habe ich dir von allem erzählt, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel auffuhr, nachdem er seinen erwählten Aposteln durch den Heiligen Geist weitere Anweisungen erteilt hatte. In den 40 Tagen nach seiner Kreuzigung erschien er den Aposteln immer wieder und bewies ihnen auf vielfältige Weise, dass er wirklich lebt. Und er sprach mit ihnen über das Reich Gottes. Bei einer dieser Begegnungen, als sie gerade aßen, sagte er: Bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Jesus fährt zum Himmel auf. Wenn die Apostel mit Jesus zusammen waren, fragten sie ihn immer wieder: Herr, wirst du Israel jetzt befreien und unser Königreich wiederherstellen? Die Zeit dafür bestimmt alleine der Vater, erwiderte er. Es steht euch nicht zu, sie zu kennen, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen, in Jerusalem, in Judäa, in Samarien, ja bis an die Enden der Erde. Nicht lange nachdem er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel aufgehoben und verschwand in einer Wolke. Während sie ihn nachschauten, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Sie sagten: Männer aus Galiläa, warum steht ihr her und starrt zum Himmel? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Eines Tages wird er genau so wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Matthias tritt an die Stelle von Judas. Als das geschah, befanden sich die Apostel auf dem Ölberg etwa einen Kilometer von Jerusalem entfernt. Nun kehrten sie zurück und gingen in dem im oberen Stock gelegenen Raum, in dem sie sich auch sonst aufhielten. Dort waren Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle kamen regelmäßig zum Gebet zusammen, gemeinsam mit Maria, der Mutter von Jesu, einigen anderen Frauen und den Brüdern von Jesu. In diesen Tagen stand Petrus auf, als etwa 120 Menschen anwesend waren, und sagte: Brüder, es musste sich erfüllen, was die Schrift über Judas gesagt hat, der die Tempelwache zu Jesus führte, damit er verhaftet werden konnte. Schon vor langer Zeit wurde dies durch den Heiligen Geist vorausgesagt, der durch David sprach: Judas war einer von uns, auserwählt für dieselbe Aufgabe wie wir. Judas kaufte sich von dem Geld, das er für seinen Verrat erhalten hatte, einen Acker, und als er dort stürzte, platzte sein Körper auf und seine Eingeweide quollen heraus. Die Nachricht von seinem Tod verbreitete sich rasch unter den Einwohnern Jerusalems, und sie gaben den Ort den aramäischen Namen Hakeldammach, das heißt Blutacker. Petrus fuhr fort: Genau das wurde im Buch der Psalmen vorausgesagt. Dort steht: Sein Haus soll leer sein, sodass niemand mehr darinnen lebt, und sein Amt gib einem anderen. Dieser andere muss jemand sein, der die ganze Zeit dabei war, als wir mit Jesus, dem Herrn, zusammen waren. und zwar von dem Tag an, als er von Johannes getauft wurde, bis zu dem Tag, als er von uns fort in den Himmel geholt wurde. Derjenige, der gewählt wird, soll mit uns ein Zeuge der Auferstehung von Jesus sein. Daraufhin stellten sie zwei Männer zur Wahl auf, Josef genannt Barsabas, auch unter dem Namen Justus bekannt, und Matthias. Dann beteten alle darum, dass der richtige Mann gewählt würde. Herr, baten sie, du kennst die Herzen der Menschen. Zeig uns, welchen dieser beiden Männer du dazu erwählt hast, als Apostel die Stelle von Judas einzunehmen und sein Amt anzutreten, denn er hat uns verlassen und ist dahin gegangen, wo er hingehört. Dann zogen sie Lose und auf diese Weise wurde Matthias gewählt und den 11 anderen als Apostel an die Seite gestellt.
Super, danke. Also ich hätte sicher auch den Matthias gewählt. Wenn wir da hineinschauen, gehen jetzt einfach der Reihe noch durch und schauen uns ein paar von diesen Dingen an. Wir können nicht alles machen, aber nochmal, du kannst mir gerne eine E-Mail schicken, wenn du Fragen hast, wenn da Fragen auftauchen, das wird das Ganze viel interessanter und interaktiver machen. In der Apostelgeschichte beginnen wir zu lesen, dass er dort dem Theophilus das erzählt. Er erzählt ihm, dass in diesen 40 Tagen nach der Kreuzigung Jesus den Aposteln erschienen ist. Und das war ganz wichtig, das hat das Leben der Apostel verändert. Wir sehen diese Veränderung in ihrem Leben. Zuerst waren sie voller Angst, haben sich versteckt, zugesperrt, sind teilweise in ihre alten Dörfer zurück, haben ihre alten Jobs wieder angenommen und ähnliche Dinge. Und dann kommt dieser Jesus, erscheint ihnen und manchmal erkennen sie ihn gar nicht. Den Jüngern zu Emmaus zum Beispiel, wo er ihnen da erscheint. Erst wo das Brot bricht, erkennen sie, das ist Jesus Christus. Und manchmal tun wir uns auch schwer, Gott oder Jesus zu erkennen, wenn er uns begegnet. Weil er vielleicht auf eine andere Art kommt, wie wir uns das vorstellen. Aber dass sie Jesus persönlich begegnet sind, das hat ihr Leben verändert. Und auf einmal steht dieser Petrus auf und predigt zu diesen Juden, dass sie diejenigen sind, die Jesus Christus ans Kreuz geschlagen haben. War voller Mut, so voller Mut, dass von diesen 12 Aposteln, sie haben ja den Matthias dann dazu gewählt, 11 dem Märtyrertod gestorben sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde ganz sicher nicht für eine Lüge sterben. Also wenn ich dabei gewesen wäre und diesen Leichnam Jesu geklaut hätte aus diesem Grab und dann irgendwo versteckt hätte, damit alle anderen glauben, das, was der erzählt hat, war wirklich richtig. Also spätestens bei der Marter hätte dann wahrscheinlich gesagt, Leute, es war alles nur ein Schmäh. Aber sie waren bereit, für Jesus Christus zu sterben. So bereit, dass der Petrus sich sogar verkehrt ans Kreuz schlagen ließ, weil er gesagt hat, ich bin nicht würdig, so wie mein Herr, am Kreuz zu sterben. Es gibt nur einen Apostel, der nicht den Märtyrertod gestorben ist. Wer war das? Und warum ist er nicht den Märtyrertod gestorben? Weil? Weil sie es versucht haben, aber es hat nicht geklappt. Die Geschichte sagt, dass sie den Johannes versucht haben, mit dem Schwert zu erschlagen. Das hat nicht funktioniert, weil die Gegenwart Gottes so auf ihm war oder was auch immer der Grund war. Auf alle Fälle ist er nicht gestorben. Dann haben sie ihn in siedendes Öl geschmissen. Auch das hat nicht funktioniert. Das ist so wie bei den drei Männern im Feuerofen. Es hat ihm nichts getan. Und so haben sie ihn schlussendlich auf die Insel Patmos verbannt und haben gesagt, dort in der Einöde, da kann er nicht viel anstellen. Denkst du, er hat die Offenbarung geschrieben dort. Also Gott findet immer einen Weg, sein Wort weiterzugeben. Und er hat sie, Jesus, in diesen Tagen auch über das Reich Gottes gelehrt. Und stell dir vor, sie haben es wieder nicht kapiert. Sie fragen ihn, wann kommst du denn und richtest da wieder das Reich auf dieser Erde? Wann schmeißt du die Römer hinaus aus unserem Land? Wann dürfen wir wieder selber in unserem Land sagen, wo es lang geht und regieren in unserem Land? Und Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und es muss uns auch bewusst sein. So sehr Gott auch hineinwirkt in diese Welt, so sehr ein Anliegen für jeden Einzelnen hat, aber es geht nicht um das Materielle von dieser Welt schlussendlich. Weil das Materielle dieser Welt vergehen wird. Es wird sich auflösen. Und er wird eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen. Und darum sagt der Petrus auch, wir sind Fremde auf dieser Erde. Wir haben eine ganz andere Perspektive, nämlich eine Perspektive für die Ewigkeit. Hast du eine Perspektive für die Ewigkeit? Oder ist alles von dir fokussiert auf dieses Leben hier? Wenn alles in dir fokussiert ist auf dieses Leben hier, dann kannst du schwer so leben, wie Gott es sich vorgestellt hat. Wir brauchen diese Zuversicht, dass das, was kommt, besser ist, wie das, was wir jetzt haben. Dass die Dinge, die dann schlussendlich Gott tun wird, um so viel größer und herrlicher ist, wie alles, was auf dieser Erde gibt. Und mit diesem Herzen kann ich auch mit Freude älter werden. Also, wenn ich weiß, das Beste kommt erst noch, ja, dann habe ich kein Problem damit. Wenn ich denke, wow, das ist vor 30 Jahren geschehen, das Beste, dann ist es schwierig weiterzuleben. Wir brauchen diese Ewigkeitsperspektive, die auch die Jünger gehabt haben und die Jesus immer wieder vermittelt hat, weil sein Reich nicht von dieser Welt ist. Aber es ist ein Reich, das diese Welt überdauern wird. Und es ist ein Reich, wo diese Welt wieder schlussendlich zu hinein, wie sagt man da? Ich finde kein richtiges Wort. Hinein transformiert wird oder wie immer man das dann auch bezeichnen will. Er spricht von dieser Kraft, die wir brauchen. Wenn der Heilige Geist, Vers 8, das haben wir vorgelesen, auf euch gekommen ist, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Und diese Kraft ist heute noch dieselbe Kraft, wie sie damals war. Der Epheserbrief sagt uns klipp und klar, dieselbe Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir und in mir. Und mein Gebet ist es, dass diese Kraft wieder hervorbricht, wieder sichtbar wird, wieder lebendig wird in uns, weil wenn du für jemanden Kranken betest und der wird gesund, hast du viel weniger Erklärungsbedarf, dass es Gott gibt und dass Gott lebendig ist, als wie umgekehrt. Lass uns auch wieder diesen Mut haben, für Menschen zu beten. Es wird nicht immer jeder gleich geheilt, aber es ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist es zu beten und Gottes Aufgabe ist es, zur rechten Zeit was zu tun. Und er wird es tun. Amen. Er ist vor ihren Augen aufgefahren. Und das ist der Grund, warum sie und der Johannes auch immer wieder sagt, auch im Evangelium, wir reden von dem, was wir gesehen und erlebt haben. Wir reden nicht von Dingen, die wir gehört haben, sondern wir reden von den Sachen, die wirklich geschehen sind, von Tatsachen. Und dann fährt er in den Himmel auf. Kannst du mir das nächste Bild an die Wand werfen? Von diesem Ölberg. Das ist ein Blick vom Ölberg nach Jerusalem hinüber. Da ist ein Tal dazwischen. Also von Jerusalem sieht man auf diesen Ölberg und vom Ölberg sieht man auf dieses Tal. Der Ölberg ist ja dort, wo Jesus Christus in Gethsemane dann auch verhaftet wurde, Blut geschwitzt hat. Aber es ist auch derselbe Ort, wo er wieder aufgefahren ist. Nächstes Bild. So schaut es dort auf diesem Ölberg aus. Und dort ist er vor den Augen der Jünger in den Himmel aufgenommen worden und aufgefahren in den Himmel. Und dann stehen auf einmal zwei Engel da und sagen, hey, ihr dürft etwas wissen. Und was dürfen sie wissen? Er wird genauso wiederkommen, wie er aufgefahren ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Jesus Christus wiederkommt. Aber dass er wiederkommt, ist so sicher wie das Amen im Gebet. Das ist auch unsere Hoffnung. Unser Herr ist nicht abgedüst und hat uns gesagt, jetzt schaut mal, wie er zurechtkommt mit dem Sauhaufen da, sondern er kommt wieder und er wird alles wiederherstellen. Und diese Gewissheit haben wir. Wir sind nicht alleine. Er ist bei uns, auch durch den Heiligen Geist. Hättest du noch diese 12 Apostel zusammengebracht? Da war der Petrus, wie hat er früher geheißen? Simon. Jesus sagt zu ihm, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und da gibt es dieses griechische Wort Petra, Petros. Petros ist ein kleines Stück vom großen Felsen, wenn man es so übersetzen will. Und das sagt Jesus eben zu Petrus und von dort heißt er dann auch Petrus. Dann hat es noch auch den Johannes und den Jakobus gegeben. Das waren zwei Brüder, die auch bekannt waren unter dem Namen die Donnersöhne. Müssen sehr einfühlsame, sensible Menschen gewesen sein, dass sie diesen Titel bekommen haben. Das sind die, die gesagt haben, Herr, sollen wir Feuer fallen lassen auf dieses Dorf, weil sie uns nicht anerkannt haben als deine Jünger. Und Jesus sagt zu ihnen, ihr wisst nicht, wessen Geist ihr seid. Da gibt es den Andreas und den Philippus und den Thomas. Den Thomas kennen wir, oder? Das war der, der gesagt hat, bevor ich nicht meine Hand in seine Seite lege und glaube ich nicht, dass er auferstanden ist. Das ist auch so ein Beweis, verstehst du? Wenn jemand, der so hergeht und sagt, ja, es ist alles Kas, Schmarrn, was ihr da erzählt, Illusion, Jesus ist nicht auferstanden. Und dann beginnt das Evangelium zu predigen. Und er war übrigens der, der dann das Evangelium bis nach Indien gebracht hat. Bis nach Indien, das ist jetzt nicht der nächste Weg von Jerusalem. Und dort hat dann auch das Evangelium sich verbreitet. Dann haben wir wen noch? Den Bartholomäus. Den Matthäus, wer war der Matthäus? Genau, das war der Steuereintreiber, der Zöllner, der verhasst war. Das ist auch so ein schönes Beispiel, dass es für Gott niemanden außer Reichweite ist. Dieser Mann, den die Juden abgelehnt haben, wurde zu einem Apostel Jesu Christi, weil er Jesus begegnet ist. Und dann gibt es da auch noch den Jakobus, den Simon und den Judas. Moment, war der Judas nicht tot? Hä? Es gab zwei Judas, genau. Der eine, den der Jesus verraten hat, und dann auch dieser Judas. Und so sind sie zusammen. Vers 14. Sie alle kamen regelmäßig zum Gebet zusammen, gemeinsam mit Maria, der Mutter von Jesus, einigen Frauen und den Brüdern von Jesus. Im Korintherbrief lesen wir, dass der Jakobus eine Begegnung gehabt hat. Jakobus war ein Bruder von Jesus Christus und Jesus ist auch ihm erschienen. Und dort hat sich dann begonnen, auch die ganze Familie von Jesus zu bekehren. Aber sie kamen im Gebet zusammen. Das war eine falsche Überschrift. Okay. Sie sind im Gebet zusammengekommen. Sie haben nicht einfach nur abgewartet, bis jetzt irgendwas passiert. Sie haben nicht gesagt, ja, Jesus Christus hat eh gesagt, der Heilige Geist kommt, jetzt hauen wir uns auf die Couch, schauen ein paar Serien an und irgendwann wird schon passieren. Das hat einmal der Yonggi Cho gesagt, das kann man schon ein bisschen zu denken geben, weil sie ihn gefragt haben, wenn ich mich richtig erinnere, Yonggi Cho hat eine der größten Gemeinden weltweit in Korea mit über 700.000 Leuten. Und sie haben ihn einmal gefragt, so irgendwie, wie es dazu gekommen ist oder was sein Geheimnis ist oder warum es in Europa nicht so ist. Und dann hat er, glaube ich, gesagt, soweit ich mich erinnern kann, die Europäer essen und trinken zu viel und beten zu wenig. Und leider hat er recht. Also einfach nur so als Gedankenanstoß. Wenn wir unser Frühgebet haben, dann sind wir sehr oft zu zweit. Oder wenn wir drüben vor dem Gottesdienst, wir haben extra das Gebet auf dem Gottesdienst, vor dem Gottesdienst geschoben, dass man nicht zweimal herkommen muss, aber es wird nicht sehr genützt. Ich denke, ich möchte uns einfach auch wieder eine neue Herausforderung. Ich glaube nicht, dass in unserem Land was geschieht ohne Gebet. Und es ist okay, zu Hause zu beten, aber es ist auch wichtig, dass man ab und zu zusammenkommt und gemeinsam betet. Und was diese erste Gemeinde ausgezeichnet hat, das werden wir noch öfters lesen, ist, dass sie sich eigentlich täglich zum Gebet getroffen haben. Und zum Abendmahl und zum Austausch und ähnliche Dinge. Also das Gebet ist ja nicht irgendwas, wo wir sagen, da leiert man irgendwas herunter, sondern Gebet ist etwas, was den Weg bahnt für Gottes Wirken. Und ich glaube schon, dass es darum wichtig ist. Gebet ist ja nicht, ist ja Kommunikation mit Gott in erster Linie. Und es liebt Gott und darum tut er Dinge. So möchte ich dich auch ermutigen, vergiss nicht zu beten. Auch wenn du vor Entscheidungen bist, bete. Wir sehen das dann bei der Wahl, dann kommen wir zum Ende, bei der Wahl von diesem Matthias. Das haben sie getan, sie sind zusammengekommen und haben gebetet. Als der Paulus und der Barnabas ausgesandt wurde, waren sie zusammen und haben gebetet. Als Jesus Christus seine 12 Jünger ausgesucht hat, was hat er gemacht? Ja, jetzt überlege ich mal, wen haben wir denn da jetzt? Die letzten 3 Wochen, wer ist mal über den Weg gelaufen? Wer hat gut ausgeschaut? Wer hat einen Eindruck gemacht, als ob er ein toller Mann wäre? Das Simon, das ist so ein richtiger Riegel. Also da sind sicher die Leute beeindruckt, wenn er redet, wenn er predigt. Er ist auf den Berg gegangen und hat gebetet. Und er hat von Gott gehört, wen Gott beruft und wen er da haben will. Gut, das Gleiche sehen wir auch da. Der Judas hat sich selber aufgehängt. Es gibt 2 Stellen in der Bibel, ist jetzt ein anderes Thema. Wir wissen, dass er sich aufgehängt hat, da steht drin, er ist gestürzt und auseinandergeplatzt. Die Erklärung ist die, dass sie annehmen, dass der Ast gebrochen ist, wo sie aufgehängt hat. Und wenn du mal 2-3 Tage hängst und dann am Boden fällst, dann ist der Verwesungsprozess so fortgeschritten in so warmen Ländern, dass das dann wirklich auseinanderplatzt. Aber der Judas ist ein interessanter Typ. Also auf der einen Seite denke ich mir, wir dürfen mit einem demütigen Herz vor Gott kommen. Weil wenn ein Judas, der 3 Jahre lang mit Jesus Christus zusammen war, ihn erlebt hat, seine Salbung erlebt hat, genau die gleichen Voraussetzungen gehabt hat wie alle anderen Jünger, dann trotzdem abfällt und Jesus Christus verrät, gibt es jetzt verschiedene Theorien darüber, warum er es getan hat und was dahinter gesteckt ist, aber dann dürfen wir auch wissen, hey, es ist Gnade Gottes, wenn wir mit ihm gemein durchs Leben gehen dürfen. Ich bin nicht errettet, weil ich so ein toller Hecht war. Ich hoffe, ich bin ein bisschen besser geworden wie damals. Aber ich bin gerettet, weil Jesus sich meiner erbarmt hat, weil Gott mich liebt. Und solange ich in dieser Liebe bleibe, glaube ich, darf ich auch erleben, wie er zu mir steht und wie er mich durchträgt. Dem Judas hat es leid getan, dass er Jesus verraten hat. Oder? Wir lesen das, er ist zurückgegangen und er wollte dieses Geld zurückgeben, was er bekommen hat für diesen Acker. Er hat es den Pharisäern vor die Füße geschmissen und sie haben davon dann diesen Blutacker gekauft. Aber er ist nie zu Jesus gegangen mit dem, dass es ihm leid tut. Das war der Unterschied zwischen dem Petrus und dem Judas. Der Petrus hat genauso Jesus verraten, 3-mal. Aber er ist hinausgegangen, er hat geweint und er ist zurück zu Jesus gegangen. Der Judas hat sich selber gerichtet. Er hat geglaubt, für ihn gibt es keine Vergebung mehr. Ich weiß nicht, wenn er zu Jesus gegangen wäre, könnte ich mir vorstellen, dass es auch für ihn Möglichkeiten gegeben hat, das weiß ich nicht. Aber Gott weiß ja, was geschieht. So geh mit allem, was du hast, zu Jesus. Versuch's nicht alleine zu lösen. Lad den Heiligen Geist ein. Egal was geschehen ist, die großen Männer haben viel missgebaut, denn David war ein Mörder. der seinen eigenen Helden umgebracht hat, sozusagen, weil er seine Frau haben wollte. Und trotzdem, als er Buße getan hat, hat Gott ihm vergeben und ihn wiederhergestellt. Und das Gleiche gilt auch für dich. Und der letzte Punkt ist dann der, wo sie den Matthias wählen. Das ist für mich auch so eine tolle Veranschaulichung, wer derjenige ist, der auswählt und einsetzt. Sie legen Kriterien fest und sagen, es muss jemand sein, der dabei war mit Jesus Christus, der Jesus erlebt hat. Und dann haben sie zwei Leute und dann beten sie und sie werfen das los. Ich glaube nicht, dass sie es losgeworfen haben, weil sie gedacht haben, keine Ahnung, wen wir da nehmen, sondern sie haben das losgeworfen aus einem Grund, dass Gott derjenige ist, der die Person erwählt. Und das Los ist auf den Matthias gefallen und den Matthias haben sie genommen. Sie waren ganz klar in dieser göttlichen Ordnung, dass sie gesagt haben, nicht wir entscheiden, wer jetzt was wann macht, sondern Gott beruft Menschen und diese Menschen, die er beruft, die nehmen dann auch diese Stellung ein, die er ihnen verheißen hat. Amen. Es ist mit der Einleitung ein kleines bisschen länger geworden, aber wir sind noch gut in der Zeit, weil meine Frau halt so pünktlich mich predigen lassen hat. Lass uns beten miteinander. Heiliger Geist, es ist so wunderbar zu sehen, wie du in diesen 30 Jahren schwache, einfache Menschen genommen hast und so verwandelt hast, dass die ganze Welt damals berührt wurde von dir. Heiliger Geist, wir beten, dass auch über uns du dich neu ausgießt. Heiliger Geist, wir haben die gleichen Herausforderungen, wie sie damals gehabt haben. Wir stehen einer Welt gegenüber, die dich gar nicht einmal kennenlernen will in vielen Bereichen. Und trotzdem, Herr, hast du Herzen berührt und gewaltige Veränderungen gebracht. Selbst in der Verfolgung noch großartige Dinge und die Gemeinde ist gewachsen, Herr. Nicht um der Gemeinde willen, sondern weil Leute zu dir gefunden haben, weil sie Kinder Gottes geworden sind. Und so beten wir, Herr, auch für eine neue Zeit für uns. Herr, wir beten, dass wir einen neuen Ausmaß erleben dürfen, wie du uns zu deinen Botschaftern machst. Wie Menschen ihr Herz öffnen für dich und wie wir sie ihnen helfen können, in diese Nachfolge Jesu zu kommen. Herr, wir sehnen uns danach und gleichzeitig fühlen wir uns so hilflos, aber wir wissen, wir haben einen großen Gott. Und so bete ich, Heiliger Geist, füll du uns ganz neu mit dir, mit deinem Glauben, mit deiner Zuversicht, mit deiner Vollmacht. Und verändere uns so, wie du die Apostel verändert hast, Herr. Zum mutigen Botschaftern Christi. Verwandle uns in mutige Botschafter Christi. Und ich bete, Herr, dass wir ganz neu auch mit diesem Feuer entzündet werden. Herr, brenne in uns, Heiliger Geist. Beginn zum Brennen, wo es nur noch glüht, da fach's an, wo der Docht geknickt ist, richtet der Halm geknickt ist, richte ihn wieder auf. Stärk du jedes wankende Knie und wir setzen unser Vertrauen einzig und allein in dich, Heiliger Geist. Und auf dich können wir uns verlassen. Und so segne ich dich mit dieser Salbung der Apostel, mit diesem Segen, ein Botschafter Christi zu sein. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.